herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Die Oscars stehen vor der Tür und wie jedes Jahr haben wir auch ein paar Oscar-Specials, um euch ein bisschen in das Thema Oscars, in die Favoriten einzuführen. Wir stellen die Filme vor, die für den besten, fürs beste Picture, Best Picture nominiert wurden, gehen da ein bisschen in die Tiefe, werden da immer in den nächsten 3 Wochen jetzt jeweils 2 Filme vorstellen. Ausnahme ist der heutige Film. Heute werden wir uns ein bisschen ausführlicher um 1917 konzentrieren, den Kriegsfilm von Sam Mendes. Liegt ein bisschen daran, dass der gerade angelaufen ist und wir da möglichst aktuell bleiben wollen. Bei mir zu diesem epischen Projekt Oscar Specials 2020 sind die Lara. Hallo.
Hallo.
Und Andreas, The Awardian Altenheimer.
Guten Morgen.
Niemand anders könnte passender sein.
Ja, danke schön.
Ja. Und ich bin der Andreas. Ja, und da wollen wir erstmal damit anfangen, ein paar Fakten schaffen. Wer ist denn, das sind 9 Filme, die zur Best Picture, zum besten Film des Jahres nominiert wurden. Und die wird mal kurz Andi nennen und mit wie vielen Nominierungen sie da ins Rennen starten.
Genau, ich sortiere das gleich vorneweg nach der Anzahl der Nominierungen, nicht, dass sich jemand wundert. Da starten wir mit Ford wie Ferrari, beziehungsweise im deutschen Le Mans 66 heißt der, glaube ich, hier. Mhm. Der hat 4 Nominierungen bekommen. Little Women, 6 Nominierungen. Parasite, auch 6 Nominierungen. Marriage Story, 6 Nominierungen. Jojo Rabbit, 6 Nominierungen. Once Upon a Time in Hollywood, Irishman und 1917 jeweils mit 10 Nominierungen und am Schluss Joker mit 11 Nominierungen. Also man sieht da schon, das ist irgendwie wie so eine Mathearbeit, wo es nur 1 und nur 4 gibt.
Gibt es da irgendeinen Skandal, der schon die ganze Oscar-Fan-Community erschreckt hat? Oder war alles so, wie man es erwartet hat?
Also einen großen Skandal, einen mittelgroßen, einen Pseudo-Skandal, sag ich mal. Der große Skandal, der betrifft jetzt aber nicht Best Picture, ist, dass Jennifer Lopez nicht für Hustlers nominiert ist als Nebendarstellerin. Dann das, tut mir leid, Andreas, ja das sagen zu müssen, aber dass Rocketman ziemlich krass gesnappt wurde. Der hat nur eine Song-Nominierung, kein Taron Egerton, kein Tonabmischung, ziemlich böse. Und ansonsten der Pseudo-Skandal ist halt, Greta Gerwig ist nicht als beste Regisseurin nominiert. Das ist aber deshalb ein Pseudo-Skandal, weil einige haben halt gedacht, die Academy würde halt sie nominieren, weil halt eben bei den BAFTAs und bei den Golden Globes keine Frau nominiert wurde. Und Greta Gerwig mit Little Women hat den größten Namen gehabt und haben halt viele gedacht, okay, die Academy, die wird jetzt gezielt sie nominieren, damit sie nicht eben in dieses Skandalfensterchen reinkommen, dass keine Frau nominiert wurde. Und sie haben es halt nicht gemacht. Ja, und das ist unter Oscar-Blockern ist das momentan ein sehr strittiges Ding. Die meisten Oscar-Blocker, die sagen, das ist Blödsinn, weil das ist kein Snub. Ein Snub ist Jennifer Lopez, die überall nominiert wurde, nur nicht bei den Oscars. Aber Greta Gerwig, das war halt dann letztendlich auch irgendwo Wunschdenken. Ob es halt gut oder schlecht ist, wäre eine andere Sache. Natürlich wäre es gut gewesen, wenn eine Frau nominiert wäre, aber wie gesagt, ein Snub ist was anderes.
Aber
Das möchte ich jetzt nochmal genau erklärt bekommen. Warum ist ein Snub was anderes? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie kann denn ein Film als bester Film nominiert sein, aber die Regisseurin davon nicht? Das ist für mich halt schon irgendwie komisch.
Ja, sorry, aber du hast neun Filme, die nominiert sind und du hast nur 5 Plätze für die Regie. Also da müssen 4 wegfallen.
Ja,
und Little Women ist wahrscheinlich so oder so, zusammen mit Ford wie Ferrari, der Film, der die wenigsten Chancen, also der noch gerade so reingerutscht in dieses Best-Picture-Feld. Also das ist so, wenn ich mir die anderen 7 Filme anschaue, von den anderen 7 Filmen könnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, welcher von den 5 wäre reingekommen, wenn es nur 5 Best-Picture-Nominierungen gibt. Little Women, Ford wie Ferrari wären nicht reingekommen.
Das sagt mir ziemlich jeder. Ja, das ist, glaube ich, so das grundsätzliche Problem, seit sie die 9 Filme, also mehr Filme für Best Picture nominieren als für Regie, weil da wird es immer so ein paar Snubs oder ein paar Nicht-Nominierte geben. Aber ihr merkt schon, liebe Zuhörer, es gibt bestimmt wieder Redebedarf. Spätestens, wenn wir bei diesen Filmen angekommen sind. Aber ansonsten nur mal jetzt an Lara und an Andi die Frage. So richtig überraschend sind die Nominierten nicht. Da ist kein Film, also ich habe, das waren auch so meine Liste, wo ich gedacht habe, die werden für Best Picture nominiert. Also schon ja. Mit dem Ganzen, ja, also im Hinblick ja. auf das ganze Vorfeld, was woanders nominiert wurde, wo man ein bisschen drüber gehört hat, die haben Chancen, die haben Chancen. Es gibt natürlich noch andere Filme, die es mehr verdient haben. Das ist jetzt nicht die Frage. Es ist einfach nur, gibt keine Überraschung bei den neuen Nominierten.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das war aber auch nicht zu erwarten, weil die Oscarsaison, die ist ja dieses Jahr 3 Wochen kürzer wie in den Jahren zuvor. Und es gab auch innerhalb von der Academy auch sehr viele Stimmen, dass das alles jetzt viel zu schnell, viel zu gehetzt ist. Was ich insofern amüsant finde, davor haben sie sich beschwert, es wäre alles viel zu lang gezogen. Jetzt beschweren sie es alles zu schnell. Aber ansonsten, also es ist, ich sag mal so, die meisten Oscar-Blogger, die haben wirklich 7 Stück festgesetzt. Die werden auf alle Fälle nominiert. Und dann kommt es darauf an, okay, wie viel kommen dann noch in dieses Nominierungsprozedere rein, da muss man eine gewisse Menge an mindestens Stimmen noch haben, damit es überhaupt reinkommt. Davon hängt es dann ab, ob es dann jetzt 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Nominierungen gibt. Und dann wurden eben als nächstes eben 40 Ferrari, Little Women wurden da genannt. Und darüber hinaus gab es eigentlich nur 2 Filme, die eben im Gespräch waren, die das hätten schaffen können. Das sind Knives Out und The Two Popes. Und die haben es halt jetzt nicht geschafft. Das überrascht jetzt aber auch keinen. Es ist also alles, wie gesagt, alles nach Plan bei Best Picture.
Lara? Ja, ich denke eher, dass, was hat mich, wenn mich was überrascht hat, dass es doch so viele geworden sind. Ich hätte gedacht, es wären vielleicht weniger. Aber ja, es ist halt nichts Besonderes dabei. Klar hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht noch der eine oder die andere Produktion reingekommen ist. Wir hatten ja auch schon bei unserem Cast Best of Filme 2019 drüber gesprochen. Also ich meine, Porträt einer jungen Frau in Flammen ist halt jetzt nirgends dabei. Ja, das war ja sowieso, haben wir ja da schon gesagt, das war ja so dieser super, das wäre die Riesenüberraschung gewesen und die haben sie, ist halt nicht eingetreten. Deswegen, ja, also für mich, ganz ehrlich, so allgemein jetzt gesprochen, nicht nur bester Film, ich finde, also was diese Film-Nominierungslisten angeht, ist eins der langweiligsten Jahre dieses Jahr. Ich werde mir die Veranstaltung wahrscheinlich auch nicht live im Fernsehen angucken dieses Mal, weil es mich einfach überhaupt nicht reizt. Ich gucke dann am nächsten Tag, wer gewonnen hat und dann schaue ich mir vielleicht 1, 2 Dankesreden an, aber also irgendwie ist es jetzt nicht so, ist nicht besonders spannend für mich dieses Jahr.
Also das ist muss klar, ich ganz zu Porträt einer Jungfrau in Flammen eine Sache, weil ich da nämlich noch was gehört habe, wo wir ja, wie gesagt, im Podcast drüber geredet haben, ich ja meinte, das könnte so ein Überraschungsnominierter sein. Ich habe halt danach von Oscar-Blogger mehr oder weniger gelesen, dass das Studio, der diesen Film auch gerade in Amerika vertreibt, ich weiß nicht, wer das jetzt ist, aber der muss den ziemlich fallen gelassen haben. Die müssen wirklich 0 Kampagne, 0 Werbung von den Filmen gemacht haben. Das hat mich ziemlich stark an Selma erinnert. Und das war ja auch so ein Film, auch von einer Frau gedreht. Und der hatte ja, das war ein Snub, Ava DuVernay, weil die hatte ja Nominierungen gehabt. Ja. Und da wurde ja auch, kam ja auch dann die Runde, dass Paramount diesen Film fallen gelassen hätte. Und da war es ja fast schon ein Wunder, dass er für Best Picture nominiert war. Also ich würde da eher jetzt mit diesen Snubs mal gucken, warum die Studios diese vielversprechenden Filme, die von Frauen gedreht wurden, wieso die da keine gescheiten Kampagnen machen. Weil du brauchst Kampagnen, du kannst von den Leuten, die dort wählen, das sind Leute, die in der Industrie arbeiten. Du kannst von denen nicht erwarten, dass sie sich alle Filme anschauen. Ja, du musst diese Filme nur bewerben und das würde ich mal so, das werde ich mal beobachten, wie das in den nächsten Jahren so abläuft. Anscheinend
scheint mir vorstellen, dass es in dem Fall einfach nicht genügend Geld da war.
Gut, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Studio es war, wer Porträt einer Frau in Flammen in Amerika vertrieben hat, aber kann durchaus sein, ja. Möglich.
Es sind halt noch ein paar andere Filme, die einfach vom Filmstart ein bisschen Pech hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Queen and Slim oder mit Uncut Gems oder so. Wie heißt der in Deutschen? Schwarze, irgendwie. Also das sind so Filme, die halt relativ gute Kritiken bekommen. ja, aber die überhaupt nirgends auftauchen auf irgendeiner Liste, weil die halt eben erst, also Queen and Slim, ich weiß nicht, wann der in den USA gestartet ist, ob der überhaupt schon da gestartet ist, aber die liefen alle so relativ kurz vor der Nominierung, die hatten gar keine Chancen.
Aber was da eben dagegen spricht, und das passt ja jetzt zu unserem heutigen Podcast, wer es eben geschafft hat, ist 1917. Der ist auch erst im Dezember in Amerika in die Kinos gekommen.
Der hat aber vorher schon relativ viel bei dem Namen, die da beteiligt sind. Ich glaube, wenn bei Queen and Slim, da wird keiner so, oh ja, guck, die machen da den neuen Film, sondern das ist ein Sam Mendes, das ist ein Roger Deakins hinter der Kamera, das ist die Art und Weise, wie der Film gedreht wird. Aber gut, wir lassen uns überraschen, wie das letztendlich dann aussehen wird bei der Oscar-Verleihung. Ihr habt jetzt auch, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt erstmal schon mal ein bisschen Überblick bekommen. Einerseits, was wir machen wollen in den nächsten 3 Wochen. Andererseits, welche Filme da Chancen haben, welche vielleicht keine so großen haben. Da werden wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen bei dem jeweiligen Podcast. Heute fangen wir mit dem Film an, 1917 oder 1917, der einer der großen Favoriten, würde ich mal sagen, für den Gewinner, für den Best-Picture-Preis ist. Ja, das Problem ist, der Film spielt im Ersten Weltkrieg. Es ist, für uns ist das Problem, wir können über den Film eigentlich gar nicht reden, ohne zu spoilern. Deswegen haben wir uns im Vorfeld entschlossen, hier wieder auch wieder einen Full-Spoiler-Cast zu machen. Es gibt halt relativ früh schon in dem Film, also spätestens, glaube ich, nach 40 Minuten oder so, gibt es Szenen, die wirklich, die auch, wo man kritisieren kann. Es gibt Szenen, die halt wirklich die Handlung maßgeblich beeinflussen, die man, mit denen man vorher vielleicht nicht so gerechnet hat. Wir machen einen Full-Spoiler-Cast. Die Lara wird aber dennoch versuchen, die zugegeben dünne Handlung kurz mal zusammenzufassen.
Wie du schon gesagt hast, wir befinden uns im Jahr 1917, genauer gesagt am 6. April, der Tag, an dem die US-amerikanische Regierung verkündet hat, dass sie auch in den Ersten Weltkrieg eintritt. Davon kriegt der britische Soldat Lance Corporal Tom Blake aber relativ wenig mit, denn er bekommt die Mission mit einem Mann seiner Wahl, eine Sonderbotschaft zu überbringen, denn ein großer Trupp der britischen Soldaten soll eigentlich am nächsten Morgen eine große Offensive starten, ungefähr ja, ein paar hundert Kilometer, keine Ahnung wie weit, sehr weit weg auf jeden Fall. Diese Offensive muss abgeblasen werden, denn es ist anscheinend eine Falle der Deutschen. Und niemand kann es denen irgendwie übermitteln, denn die Deutschen haben auch die Kommunikationslinien lahmgelegt. Aber immerhin haben sie die direkte Kampflinie wohl verlassen, zwischen denen die Station von Lance Corporal Tom Blake steht und seinem und dieser anderen Kompanie. Und dieser anderen Kompanie, 1500 Mann sind da drin, gehört auch sein älterer Bruder an, weswegen er auch einen persönlichen Nutzen daraus zieht, was der General, der ihm den Auftrag gibt, natürlich sehr berechnend weiß und schickt ihn und seinen Kollegen, sage ich jetzt mal,
Will Schofield.
Coles, ja, genau, so heißt er, auch ein Lance Corporal, William Schofield. Die beiden machen sich also sofort auf den Weg und versuchen zu zweit dieses Gebiet zu überqueren, teilweise an dem berühmt-berüchtigten No Man's Land vorbei. Spätestens seit Wonder Woman kennen das wahrscheinlich die meisten Leute. Und die müssen sich da irgendwie durchschleichen, vorbei an den deutschen Truppen oder hinter denen her, durch eine kleine französische Stadt und über einen Fluss. Und da sollten die dann diese Truppen aufhalten. Und das ist der Film, die versuchen das. Wie das Ganze abläuft genau und ob sie es schaffen oder nicht, das muss ich jetzt am Anfang noch nicht klären, aber das ist der ganze Film. Und der Trick dabei ist halt noch, dass dieser Film also wirklich sehr nah an dieser Zeitebene bleibt, denn er ist in einem Pseudo-One-Shot gedreht. Das bedeutet, es gibt keine sichtbaren Schnitte.
Also keine deutlichen Schnitte. Natürlich sind Schnitte drin, weil man kann das gar nicht so am Stück rein logistisch, aber auch rein technisch gar nicht so drehen mit dem Ganzen, was da passiert. Kamera Roger Deakins, der, ich würde mal sagen, der da auch zu den Favoriten für beste Kamera zählt. Aber jetzt erstmal Lara, so ganz grob, dann Andi, dann ich. Wir haben den alle gesehen, den Film. So dein spontaner erster Eindruck von dem Film in 2-3 Sätzen.
Also ich glaube, am besten kann man meinen Eindruck zusammenfassen mit Inszenierung over Substance. Also Cinematography over Substance oder wie man auch immer das dann benennen will, weil für mich hat der Film leider außer seiner Inszenierung überhaupt nichts zu bieten, was ihn für mich interessant machen würde. Der Film erzählt eben die Geschichte von diesem jungen Soldaten und das macht er halt mit aufwendigen technischen Mitteln, aber die Reise dieses Soldaten und was diese Botschaft bedeutet, das ist alles irgendwie ganz schön belanglos am Ende, finde ich. Und das Ding ist halt, das beruht auf den Erzählungen von Sam Mendes eigenem Großvater. Und deswegen hat er den Film wahrscheinlich auch gemacht und das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum dieser Film gemacht wird, denn ansonsten finde ich den ziemlich überflüssig, muss ich sagen. Also klar, es ist immer wichtig, Geschichten über die Weltkriege zu erzählen, damit das nicht vergessen wird, aber diesen Film bräuchte es dazu nicht.
Das ist ja schon mal eine Ansage. Andi, ja. Was ist deine Meinung?
Bedeutend positiver. Ich habe regelrecht Angst jetzt gerade. Klar, optisch, akustisch ist das Ding ein Hammer. Ich habe mit der Regie in der Tat so ein, zwei kleine Probleme, gehe ich später aber mehr drauf ein. Aber ich finde nicht, dass der Film jetzt total überflüssig ist, denn dieser One-Shot-Gimmick, sag ich mal, ist für mich mehr als ein Gimmick. Ich habe in der Tat bei manchen Szenen mich bei ertappt, dass ich mit dem Hauptcharakter bei weitem nicht so gefühlt hätte, wenn es da Schnitte gegeben hätte. Und da hat er mich auch an einen anderen Film, der zwar Schnitte drin hat, aber der auch fast in Echtzeit ist, erinnert, nämlich an Son of Saul von Laszlo Nemes, der ähnlich mich emotional ziemlich aufgewühlt hat, weil er eben jetzt nicht den Krieg im Gesamten zeigt, sondern eben halt eine Person in dem Krieg und dafür das dann eben volles Programm.
Ja, ich habe so ein bisschen zwiespältigen Eindruck von dem Film. Also einerseits, ich bewundere dass die Kameraarbeit, das Handwerkliche, das aber nicht nur das Handwerkliche ist, da sind richtig gut inszenierte Szenen drin. Ja, ganz unabhängig von dem technischen Aufwand, der da betrieben wurde. Ich finde es super, die Idee, diese Episode rauszugreifen, die ja so nicht 100%, also Sam Mendes geht ja nicht so genau drauf ein und sagt, also so ist jetzt genau passiert. Er sagt ja nur, ja, sein Großvater oder so hat da was erzählt, aber es gibt keine konkrete Geschichte, die es da gibt. Also das ist so, soweit ich weiß, nicht passiert. Wie gesagt, dieses Inszenierung hat natürlich, ich finde auch gut, dass er in dieser Zeit dieses wirklich diese Form wählt von diesem One-Shot, dieses Intensive, da bin ich da schon so bei Andi, wo ich sage, dann da lasse ich halt, was Charakterisierung, was an sich Plot oder Geschichte anbetrifft, da lasse ich mal 5 gerade sein, sage ich mal, weil mich das so reinzieht in die Sache. Das Problem, was ich nur bei dem Film habe, ist, dass er sich in meinen Augen in zu vielen konventionellen Spannungs- und Actionsequenzen verliert und zu wenig von diesem Albtraumkrieg zeigt. Er hat tolle Szenen, die genau das zeigen. Ja, ich will jetzt, da können wir vielleicht gleich nochmal genau drauf eingehen, aber das sind richtig schockierende Szenen. Er hat eine Szene gegen Ende, das kann man schon sagen, das ist so nachts, wo der Weg durch quasi durch eine Ruinen führt, durch eine zerbombte Stadt. Das ist inszeniert wie die Hölle, Purgator. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es ist wunderbar, wunderbar in Anführungsstrichen, aber sehr bedrückend, sehr albtraumhaft. Aber er zeigt mir nicht diesen Albtraumkrieg, dafür ist er zu viel, lässt er sich von zu vielen anderen Sachen ablenken. Und deswegen, ich weiß, warum er so hoch geschätzt wird. Ja, also ich kenne die Argumente, aber für mich ist es auf jeden Fall nicht, also mein persönlicher Favorit oder auf den Gewinn ist er sowieso nicht. Rocketman wird ja gar nicht nominiert, ja, aber mein persönlicher Favorit auf den Gewinn Best Pictures ist 1917 nicht. Also da finde ich ihn nicht überbewertet, das klingt so hart, überbewertet. Ich finde ihn auch nicht, wie hast du es genannt, sinnlos oder irgendwie, ja.
Ich finde ihn überflüssig.
Überflüssig, ja. Finde ich auch nicht, weil ich finde die Art und Weise, wie da rangegangen wird und so erzählt wird, und er liefert halt auch teilweise gute Momente ab, aber ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich denke immer so an Erster Weltkrieg, ich weiß nicht, habt ihr The Darkness, ganz anderes Videospiel, habt ihr The Darkness gespielt?
Ja.
Ja? Habt ihr auch die englische Version von Darkness gespielt?
Ja.
Die Originalversion. Also ich meine,
die nicht gecuttete verändert.
Ja, ich meine nämlich, das fehlt in der deutschen. Es gibt in The Darkness spielt ja auch quasi im Ersten Weltkrieg, wenn das so eine Traumsequenz, Trenches heißt der Level oder das Gebiet. Und da muss die Hauptfigur auch durch dieses im Ersten Weltkrieg an den Soldaten vorbei, durch diese Gräben laufen. Und irgendwann kommt er an eine Ecke, das ist der Suicide Corner. Ja, in diesem Suicide Corner setzen sich die Soldaten hin und erschießen sich. Hm. Ja, weil das immer noch besser ist als dieser Krieg, der da draußen abgeht. Hm. Und diesen Moment, dieses Gefühl des absolut albtraumhaften, schrecklichen, was Krieg ist, das kann dieser Film mir leider nicht vermitteln.
Ganz genau. Und das ist genau mein Anknüpfungspunkt, warum ich diesen Film für überflüssig halte. Das ist kein Antikriegsfilm, das ist einfach nur ein Film, der im Krieg spielt. Und ich will keine Filme mehr sehen, die im Krieg spielen, ohne ein ganz deutliches Statement zu sagen, wie scheiß Krieg ist. Und das macht dieser Film nicht. Der macht es nicht. Der zeigt ein bisschen schlimm, ja, klar, aber gerade der Erste Weltkrieg, das ist nicht einfach nur irgendein Krieg gewesen. Ne? Wenn wir uns erinnern, das war the war that to end all wars. Das war bis zu diesem Zeitpunkt der schlimmste Krieg aller Zeiten. Und das kommt in diesem Film nicht rüber. Der ist nicht besonders fies, der ist nicht besonders bedrückend. Diese Hilflosigkeit, das kommt da einfach nicht rüber. Du hast da eine Szene, relativ spät dann, wo dann einer von diesen Captains oder so nur am Zittern und Stammeln ist, völlig ohne Begründung, die alle um ihn herum reagieren nicht drauf. Das ist so völlig außen vor. Dann hast du halt so mal eine Szene, wo ein paar Leichen rumliegen. Ja, das ist richtig, aber bei weitem zeigt es nicht die Schrecken, die dieser Krieg gemacht hat. Und deswegen finde ich diesen Film so überflüssig. Weil dieses Technische, das hättest du mit jedem anderen Krieg und auch ohne Krieg machen können. Das Technische Pseudo-One-Shot-Gedöns, das hättest du auch alles in einem anderen Film verpacken können. Und ich finde deswegen bin ich da auch so hart bei diesem Film gegenüber, weil ich finde, wir brauchen 2020 keine Filme mehr, die in irgendeinem Krieg spielen, die mir irgendwas erzählen, aber nicht, wie scheiße Krieg ist. Dieser Film, ich weiß ja gar nicht, was der mir überhaupt erzählen will, ehrlich gesagt, was noch das Ganze noch viel schlimmer macht. Du hast halt diesen Typen, der von A nach B muss. Übrigens auch nicht so super originell, denn es gab schon mal einen Film, der das auch gemacht hat, der ist schon ein bisschen älter. Nämlich aus 1981, Gallipoli von Peter Weir. Der hat genau dieselbe Geschichte erzählt. Da war es zwar nicht, glaube ich, der Erste Weltkrieg, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es ging auf jeden Fall um genau dasselbe Problem. Also selbst die Geschichte ist ja nicht originär. Und das, was auf diesem Weg passiert, das ist auch alles nichts, was mich irgendwie berührt hat oder hinterm Ofen vorgelockt hat oder so. Im Gegenteil, diese Pseudo-One-Shot-Sache hat mich in einigen Punkten eher rausgerissen. Es gab natürlich Punkte, wo ich sehr nah dran war dadurch. Gerade so diese letzte große Szene und gerade so die ersten Szenen, wenn sie losgehen, das war schon echt gut. Dann hast du aber auch an einer Stelle, also in zwei Stellen eigentlich, an einer Stelle hast du einen ganz, ganz offensichtlichen Bruch, der das für mich komplett rausreißt. Und dann hast du kurz danach nochmal eine Stelle, wo das Tempo so dermaßen rausgenommen wird, dass ich mir denke, da brauche ich dann auch keinen One-Shot mehr dafür. Also auch das Technische passt für mich nicht zu diesem Film. Und deswegen diese harte Kritik von mir.
Der Film ist in Deutschland nur zum Hintergrund FSK 12. Andi, jetzt musst du aber was dagegen sagen.
Da kann ich nichts mehr dagegen sagen. Ich meine, was soll ich dagegen sagen? Sehr schlüssige Argumentation und ja.
Aber dir hat er ja deutlich besser gefallen.
Ja, aber es ist Dinge, ja anscheinend...
Hast du noch, du wolltest, ja, hast aber, ja noch ein paar Dinge, die dir vielleicht besser gefallen haben. Kannst du ja trotzdem sagen. Ist ja nur, ja. Ist ja jetzt erstmal nur meine subjektive Meinung, weißt du? Also...
Ich habe zum Beispiel Gallipoli nicht gesehen, also habe ich da in der Hinsicht gar keine Handhabe, irgendwas gegen zu sagen. Weil, natürlich haben mir Sachen an dem Film gefallen, aber das ist ja jetzt quasi alles schon entkräftet. Sorry, aber...
Aber was glaubst du denn, was der Film so transportieren wollte dann? Weil ich weiß es wirklich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der mir sagen sollte.
Also man muss ja erstmal gucken. Also muss man eins sagen. Der Film kriegt ja sehr gute Kritiken. Ja, also der ist, ich weiß nicht, Metacritic oder Rotten Tomatoes 90, ja.
Nee, 79, um Gottes Willen.
Ja,
79, so tolle
Serie. Ja, ja, aber er kriegt trotzdem sehr gute Kritiken. Was Lara jetzt gesagt, ist ja schon heftig, so ganz von der Sache. Was hat dir jetzt, das muss ja jetzt nicht alles stimmen, das kann ja auch jetzt ein bisschen, ich sag mal Teufelsadvokat, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, das Ganze, so schlimm ist das nicht, das ist vielleicht auch für jemanden, der viele Kriegsfilme gesehen hat, für jemanden, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, ist das vielleicht zu harmlos, das Ganze, aber was hat dir denn an dem Film so besonders gefallen?
Ja, es gab eine Szene, die mir am besten gefallen hatte. Das ist, also wir sind ja jetzt im Spoiler, ich kann ja spoilern, ja?
Ja,
okay.
Ja.
Eine der ersten Plot-Twists in Anführungszeichen ist ja, dass der Blake stirbt. Und das war für mich keine Überraschung. Ich wusste, der wird sterben, ich wusste nur nicht, dass er so früh stirbt. So.
Und dann das sagt doch der Trailer. Der Trailer nimmt das auch ein bisschen vorweg.
Ja.
Weil du siehst nachher nur den einen dann rumrennen.
Ja. Also allgemein übrigens, ich finde bei dem Film, da kann man sich spoilern lassen. Der Film hat keine Überraschung irgendwie. Jedenfalls, und danach wird ja der Schofield heißt er, glaube ich, abgeholt von den anderen. Und dann siehst du eben, wie er da sitzt in diesem Laster. Und um ihn herum sind andere Soldaten, reißen irgendwelche Witze. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo jeder andere Film jetzt einen Cut gemacht hätte. Und man quasi der Hauptdarsteller mit seiner Trauer allein ist. Und das passiert da nicht. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich genau wie der Hauptcharakter diesen Dialog von anderen Soldaten regelrecht überhört habe. Ich habe den ähnlich nicht geistig wahrgenommen. Und auch ansonsten gibt es halt Szenen, mir ist halt ein paar Stellen aufgefallen, die Kamera hält ja immer eigentlich auf ihn, bis auf bei ein paar Ausnahmen. Es gibt die eine Ausnahme ganz gegen Ende, wo die ganzen Soldaten zusammen da sitzen und ein Soldat in der Mitte steht und singt. Und der Schofield kommt dazu und die Kamera geht dann bewusst von Schofield weg und fährt einmal drumherum. Und ich konnte mir dann auch vorstellen, dass Schofield sich vorstellt, wie er quasi jetzt aus seinem geschundenen Körper, weil er auch gerade wieder irgendwelche Scheiße erlebt hat, rausgeht und um diese ganzen Soldaten wandert. Mit solchen, diese ruhigen Momente, die haben mir am besten gefallen in diesem Film. Und nicht das ganze Krach-Bumm.
Ja, aber das stimmt. Die sind, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, das sind auch die mich emotional zumindest irgendwie berührt haben. Also vor allem diese Szene, wo er dann in diesem Lastwagen sitzt, da habe ich mir auch da habe ich mich richtig in ihn hineinversetzen können, weil ich mir gedacht habe, wie könnt ihr hier sitzen und Witze reißen. Ich habe gerade meinen besten Freund verloren. Und es ist hier alles scheiße in diesem Krieg. Und ihr macht irgendwie komische Witze. Auch wenn das natürlich auch nur ein Coping-Mechanismus für die ist. Aber in dem Moment geht Schofield so beschissen. Und das fühlt man schon mit. Aber ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, dass man vorher schon über die ganze Zeit ohne Cut drauf war oder dass in dem Moment einfach kein Cut war. Also da bin ich mir eben nicht sicher, ob das rein daran liegt. Aber klar, die Momente, da kann ich nicht widersprechen, die sind gut eingefangen. Ja.
Mir hat der Film, der Anfang hat mir halt gut gefallen. Also so bis zu Blakes Tod. Hat mir der Film eigentlich gut gefallen. Einerseits, weil er fängt ja an mit dem direkten Gegenteil von Krieg, sondern nämlich mit der totalen Idylle. Mhm. Also mit der Kamerafahrt über ein unberührtes Feld, wo Blumen, Bäume und alles bis dann zu den Soldaten kommen. Und dann wird es immer düsterer. Dann verlässt das diese Idylle, wird immer mehr verlassen. Die Soldaten stehen auf, gehen über das, durch quasi ihr Camp, gehen dann in die Trenches, in die Gräben rein, kriegen den Auftrag. Dann schwillt auch die Musik an, also die da das Ganze gut. Aber es ist nicht so ein, das ist nicht so ein John Williams Gedudel, ja, also so dieser, da ist nicht dieser, also zumindest da ist nicht dieser Pathos,
ja,
da, das sondern ist, das ist ja, so, das hat mich eher so Christopher Nolan, so, wer macht für Christopher Nolan, wer hat bei Dunkirk, Andy?
Die Musik gemacht?
Weiß.
Das war Zimmer.
Zimmer, ja. Also das war mehr so, das wäre mehr so atmosphärisch unterstützt, das Ganze, ja. Da bist du drin, diese Hetze, diese Panik, die in den Gesichtern drin ist und so, die hat er gut mitgenommen. Er macht da das mit der seiner Natur. Das ist ja spätestens seit im Westen nichts Neues. So ein Element, was in den Kriegsfilmen, also in den frühen Westen, in dem ersten im Westen nichts Neues der Verfilmung drin war, als der Soldat da am Ende von Westen nichts Neues da einen Blick über den Graben wagt, weil er einen Schmetterling sieht und wird dann erschossen. Mhm. Das hat dann Terrence Malick in Der schmale Grat, The Thin Red Line, nochmal so quasi zum Thema des Films gemacht. Die Natur, die sich quasi gegen diesen Krieg wehrt, ja, die von diesem Krieg missbraucht wird. Ich habe dann gedacht, ja, er spielt dann mehr mit dieser Idylle und mit dem Gegensätzen. Das hat der Film nicht gemacht. Er ist dann immer weitergegangen. Dann, wie gesagt, diese Hetze, dieses Ganze. Und dann kommen die auch dann, wie sie sich langsam so über dieses Feld schleichen müssen und dann wirklich auch dieses, da hatte ich so ein bisschen diesen Ekel und dieses, als sie da in diese Grube fallen und dann quasi in die Leiche, die da ist, reinfallen, da hatte ich so ein bisschen Gefühl, ja, das geht in die richtige Richtung und dann hatte ich gedacht, oh, was wäre es jetzt geil, die haben jetzt, die glaube ich, die haben 8 Stunden Zeit für den Auftrag. Es sind keine paar hundert Kilometer, das würden sie nie schaffen. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich irgendwie so in den 20, 30 höchstens,
ja,
denke ich mal.
Ja, habe ich mir auch gedacht, das war wahrscheinlich hochgeschliffen, aber es ist ein straffer Ritt.
Ja, und da habe ich mir gedacht, mein Geil, Mann, wie wäre das geil, in Anführungsstrichen, wenn die diesen Auftrag kriegen und sie kommen noch nicht mal bis zur Hälfte und müssen dann nur noch um ihr Leben rennen. So, dass dieser ganze Auftrag sinnlos wird. Ja, aber ganz vollkommen. Ehrlich,
sowas habe ich in letzter Zeit zu oft gesehen.
Ja, warte mal. Und dann kommen die dann auf diesen Bauernhof, sage ich mal. Mhm. Und da ist für mich umgekippt. Weil dann, ich will es nicht Michael Bay-Moment nennen. Ja, aber dann beobachten sie einen Luftkampf und dieses Flugzeug stürzt, das deutsche Flugzeug stürzt natürlich direkt bei ihnen ab. Sie können sich gerade noch in Sicherheit bringen. Sie retten den Piloten und der Pilot bringt Blake um.
Ja, ja? Und das fand ich auch ein sehr, sehr
seltsamer Moment. Das war einfach too much. Warum diese Action-Szene reinbringen? Warum überhaupt in einem Film, der eher davon lebt, dass er dicht an einem dran ist, der diesen Realismus eher haben will, warum dann so eine Action-Szene, die CGI war, ja, teilweise. Gehe ich davon aus. Ich glaube nicht. Und das hat mich in diesem Film rausgebracht, weil danach kommt es noch so andere Szenen, wo ich sage, das sind einfach zu sehr Spannungsszenen. Die Nummer mit dem, natürlich mit dem obligatorischen Scharfschützen, der nachher auf ihn schießt oder diesen Schützen.
Der nicht mal ein wirklicher Scharfschütze ist.
Ja, also, aber das ist halt ein Moment, weißt du, den
gibt es in
fast in jedem Kriegsfilm. Und wo wirklich, dann am Ende hat er eine Szene, die ich furchtbar fand, die ich wirklich schrecklich fand, die wurde dann aber abgelöst mit einem der besten Szenen des Films. Und das war, als er aus dieser Stadt flüchtet, ins Wasser springt, dann kommt diese furchtbare CGI-Massaker mit dem Wasserfall, wo er da reinfällt. Mhm. Aber danach, dann als diese Strömung nachlässt, dann kommt er so an eine Stelle, wo die ganzen Leichen sich türmen. Mhm. Ja, und er muss da drüber klettern. Das fand ich super. Und danach ist ja auch nochmal diese Szene, wenn dieses dieses mit dem Singen, ja, dass er da an den zu der Einheit stößt und dann steht da einer und singt, bevor die da aufbrechen in den Krieg, ja. Aber das war mir insgesamt zu viel Spannung, ja. Der Film ist packend, ja. Also jedenfalls für mich, ja. Mhm. Ich habe mich da keinen Moment irgendwie gelangweilt oder so, wenn das ein Kriterium ist. Er ist packend, er packt dich, aber wenn du dann drüber nachdenkst, um was es eigentlich geht, ist es mir zu viel Spannung. Ich will, da geht es mir schon so ein bisschen wie Lara, ich will, wenn ich in einen Kriegsfilm reingehe, dann kann es Hoffnung, meinetwegen, ich komme da mit Hoffnung vielleicht raus, dass es besser wird. Aber diese Hoffnung basiert nicht auf militärischen Leistungen, ja, sondern die basiert eher darauf, dass irgendjemand trotz des Ganzen sagt, ich mach weiter, ich krieg das hin. Und da ist es halt so, dieses Positive, was am Ende rauskommt, er schafft es, diesen Angriff aufzuhalten. Es sterben viel weniger Leute als ursprünglich gedacht. Aber warum zum Beispiel, das ist ja auch so ein Punkt, der da komplett untergeht in diesem Film, die Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg, das waren, ich sag mal so, Feudalherren, sag ich mal so ganz grob. Die haben ihre Leute wirklich in den Tod geschickt. Ja, nicht zu Zehnt, nicht zu Hundert, sondern zu Tausenden. Weil sie einfach, die haben da in ihrem Bunker gestanden, haben dann ihre Befehle gegeben, aber die haben relativ aus einer sicheren Entfernung die ganzen Leute in den Tod geschickt. Ja. Und dieses Ekelhafte, was in Wege des Ruhms, ja, auch ein Antikriegsfilm, wobei mit dem Begriff Antikrieg muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, so in der allgemeinen ich glaube, in der Filmwissenschaft oder so gibt es das nicht mehr. Da sagt man, Antikrieg gibt es nicht, weil es ist alles ein Kriegsfilm, weil da immer das Spektakel dabei ist. Dieses Spektakel ist zu attraktiv, als dass es irgendwie ein Anti drin haben muss. Kann man darüber diskutieren, ob das so stimmt. Ja. Aber in Wege des Ruhms war das halt drin. Ja. Und das fehlt mir, dass alles sinnlos gewesen wäre. Aber am Ende hat es einen Sinn. Ja, es ist nicht so wie in Saving Private Ryan. Saving Private Ryan ist in dem Moment, an dem er kapiert, um was es in dem Film geht, nämlich ein Lernprozess, ja, dass die Soldaten zuerst beim D-Day vollkommen Mist bauen, ja, weil sie es nicht besser können, aber am Ende zu viert oder zu fünft eine ganze Kompanie Deutsche abhalten, weil sie jetzt Supersoldaten geworden sind, ja. Das ist es nicht. Der Typ ist kaputt am Ende. Ja, der ist geschafft, der ist fertig. Aber er hat es halt geschafft. Und das ist ein Kriegsfilm. Und ich will nicht mehr Kriegsfilme sehen. Entweder will ich einen Kriegsfilm sehen, der vollkommen von Anfang an bis zum Ende wirklich nur auf Action getrimmt ist. Der ist wenigstens ehrlich. Ja. Aber diese Botschaft fehlt. Also die kommt mir nicht so raus bei 1917. Ja.
Jetzt haben wir Andi total verschreckt, glaube ich.
Andi, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Und, ja. Ich komme wirklich gerade wie ein Depp vor, ganz ehrlich. Ja, weil ich meine, ich kann es mal versuchen. Ich meine, ich könnte die Argumentation nachvollziehen. Also erstmal, mir hat das gerade gefallen, dass es mal wieder so ein Film war, der eben nicht wie die anderen auf Hoffnungslosigkeit hinausläuft. Euer Argument nach dem Motto, dass ein Kriegsfilm sowas nicht machen sollte, könnte ich dann verstehen, wenn der Schofield einen Auftrag durchgeführt hätte, wo viele Menschen bei gestorben wären. Nach dem Motto, er hätte einen Befehl durchgebracht, dass sie dann irgendwo einen Angriff vollzogen hätten, wo dann tausend von Deutschen gestorben wären. Aber sein Auftrag war ja ein Angriff abzublasen, zu stoppen. Und deshalb habe ich an diese Möglichkeit, was ihr da jetzt sagt, überhaupt nicht gedacht. Nicht eine Sekunde, dass das jetzt irgendwie... Weil es klingt ja jetzt aus eurer Sicht so ein bisschen, dass dieser Film einen Krieg verherrlicht. Und nee, Andreas, nee, nee, und du nee, sagst nee, gerade von wegen, der Film wäre unehrlich. Das ist, also, das sind so harte Worte gerade. Ich kann dagegen gar nichts mehr weiter sagen.
Also verherrlichen würde ich es nicht nennen, aber er übt mir nicht genug Kritik. So würde ich sagen. Also er ist bestimmt kein Krieg-ist-geil-Film. Das glaube ich nicht. So kommt es auch nicht rüber. So kommt es nicht rüber. Aber mein Problem mit dem Film ist, dass er gar nicht in irgendeinem Krieg spielen müsste. Vor allem nicht in dem Krieg. Ich finde, das, was dieser Film macht, das könnte man auch abseits von einem Kriegsszenario machen oder zumindest abseits von dem Ersten Weltkrieg. Ich meine, es ist ja auch nicht Sam Mendes erster Film, der sich mit dem Thema Krieg auseinandersetzt, denn er hat ja auch diesen ziemlich guten Jarhead, Willkommen im Dreck, gemacht, der ja ungefähr so das Gegenteil davon ist, weil da passiert ja gar nichts. Also wirklich, also da ist ja das ist der Kniff daran, dass der Krieg einfach nicht da ist, wo er ist. Und hier ist es ja quasi umgekehrt. Und deswegen weiß ich, dass er das eigentlich auch besser irgendwie kann. Und ich kann mir das deswegen nur so erklären, dass diese persönliche Note da so wichtig ist, das da in diesem Setting und auf diese Art und Weise zu machen. Aber, weißt du, das ist das, also ich würde, im Gottes Willen, ich sage nicht, dass Sam Mendes kriegsverherrlicht irgendwie, das wäre Quatsch. Aber mir fehlt halt, wenn ich so ein Setting benutze, dann fehlt mir eine deutliche Kritik in dem Film. Das war eigentlich mein Kernproblem. Damit. Also ich glaube, also da hast du mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Auch wenn meine Kritik sehr hart ist, aber er ist nicht kriegsverherrlichend, um Gottes Willen, nein.
Nee, kriegsverherrlichend will ich dazu auch nicht sagen. Es ist mir halt, ich muss ganz ehrlich, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Ja, also ich fand, wie gesagt, diese Idee brillant, ja, zu sagen, wir machen jetzt da 2 Stunden am Stück unmittelbare Kriegserfahrung. Und das hätte ich für eine gute Basis gefunden, um dieses ganze Trauma, diesen ganzen Albtraum, die Hölle, Krieg darzustellen. Das macht der Film mir nicht genug. Andere Kritiker, die Mehrheit der Kritiker, würde ich sagen, die meinen das nicht. Die finden das genau ausreichend und so weiter. Aber gut, es sind halt... Ja,
ich finde halt auch so ein paar Sachen wirklich... ich finde auch ein paar Sachen am Skript tatsächlich ein bisschen schwierig. Und du hast schon angedeutet, es gibt nicht so viel Handlung und so. Und ich finde es halt interessant, dass gerade, also es sind ja sogar 2 Leute, die an diesem Film mitgeschrieben haben. Denn es ist ja nicht Sam Mendes' Film alleine, sondern auch Christy Wilson-Cains hat den Film mitgeschrieben. Also 2 Leute haben dieses Drehbuch geschrieben. Und trotzdem kommt es uns irgendwie so dünn vor, habe ich das Gefühl.
Also da muss ich jetzt das Drehbuch verteidigen. Bei dem Plot, ja, was willst du da erzählen? Da fand ich ja jede Ablenkung, ja, wär zu viel gewesen. Ja?
Nee, aber also zum für Beispiel mich, für mich ist es Teil des Drehbuchs, zu sagen, da kommt da dieser Flugzeugkampf drin ist und dass da der abstürzt und daraus dann der eine. Das ist für mich eine Drehbuchentscheidung.
Ja,
und,
klar.
Und das ist für mich dann ein Kritikpunkt, weil ich finde, mich hat das auch total rausgehauen. Also zum einen zu sagen, sie ziehen ihn erst gemeinsam raus, dann sagt der eine, lass ihn uns von seinem Schicksal erlösen und der andere, der dann natürlich auch gleich umgebracht wird, sagt, nee, wir versuchen ihm zu helfen. Warum auch immer, wird vorher auch nicht gesagt, dass er besonders empathisch gegenüber den Deutschen ist oder so, da gibt es keinen, die haben ja vorher Dialog miteinander. Und da hätte man zum Beispiel ja auch so ein bisschen dieses Dilemma irgendwie mal thematisieren können, dass eigentlich ja auch klar ist, weil ich meine, beim Ersten Weltkrieg ist es ja noch nicht so krass, diese Ideologiesache wie im Zweiten Weltkrieg, ne? In dem Ersten Weltkrieg war es ja so, dass, glaube ich, schon auch irgendwann, je länger der Krieg ging, klar war, dass die Soldaten auf dem Feld auf beiden Seiten arme Würstchen sind. Und das wussten die ja voneinander auch. Also, dass man dann eben irgendwo auch Menschlichkeit vielleicht bewahren kann irgendwie. Indem man sagt, okay, der Mann ist wahrscheinlich tödlich verwundet. Wir erlösen ihn von seinem Schicksal, sagt der eine, und ist das sein Gedanke von Menschlichkeit? Und der andere sagt so, nee, der ist vielleicht noch irgendwie am Leben zu halten. Und dann werden sie, warum auch immer, ich meine, was hat der deutsche Pilot denn gedacht, was er da macht, wenn er den einen absticht? Also, was sollte das denn? Das war auch als Handlungsakt für mich nicht nachvollziehbar. Und wenn ich diesen Tod von Blake so früh haben will, warum nicht 5 Minuten später, wenn dieser Pseudo-Sniper da ist, dass er dann von dem Sniper tödlich verwundet wird? Das hätte ich viel glaubhafter gefunden und hätte mich viel weniger rausgehauen, weil die sind ja gezwungenermaßen sehr unvorsichtig, was ihre Vorgehensweise angeht. Und da wäre so ein tödlicher Schuss von einem Sniper sehr glaubhaft gewesen. Ich meine, die gehen da rein in diesen Untergrundstützpunkt und dann ist dann diese Sprengfalle, die dann natürlich von einer Ratte ausgelöst wird, wo ich mir auch so gedacht habe, come on! Das war mir einfach so ein bisschen sehr, auch da so ein bisschen sehr filmy irgendwie. Und dann haben sie das überlebt, aber irgendwie müssen sie sich ja trotzdem gegenseitig vorwärts pushen, weil sie unter Zeitdruck sind. Und dann hätte ich mir das mit diesem Scharfschützen vielleicht besser gefallen. Aber weil das finde ich halt dann zum Beispiel auch sehr, also auch die Szene hat mich wieder rausgerissen, weil der ist noch keine 10 Sekunden aus diesem Konvoi raus. Also die müssen erstmal alle komplett irgendwie umdrehen oder sonst was. Da wird der schon von so einem, also die müssen es doch mitkriegen. Warum geben die ihm zum Beispiel nicht irgendwie noch 2 Minuten irgendwie Deckung oder so? Ja,
das finde ich ein bisschen kleinlich, weil das glaube ich jetzt nicht, da ist ja Krieg.
Es wirkte für mich einfach so konstruiert dadurch. Vor allem, du hast dann einen Scharfschützen, der den sieht und der ungefähr 10-mal auf ihn schießt, ohne ihn zu treffen. Und er kniet hinter einer Mauer, schießt so halbblind hoch und verletzt den anderen. Ja. Das tut mir leid, das ist für mich nicht glaubhaft.
Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist kein richtiger Scharfschütze. Und so ist ja einfach nur ein Soldat, der da runterballt, deswegen, dass er den da trifft. Und dann, dass die anderen ihm nicht geholfen haben, ist halt jetzt zum Beispiel der Fall, es ist Krieg, es ist Lärm außenrum. Mhm. Und ich meine, da kannst du diesen Schuss schon mal überhören. Die sind ja auch weitergefahren. Mit dem muss ja vorher die Motoren und alles laufen. Also das würde ich jetzt dem nicht so, diese ganze Szene an sich finde ich halt ein bisschen unnötig. Danach kommt halt dieser ruhige, schöne, ruhige Moment, bei der, als er so eine Frau, eine Französin und ein kleines Baby, die eigentlich gar nicht miteinander, also das ist nicht die Mutter oder so, sondern es ist wirklich ein Waisenkind, ein Waisenbaby und eine Frau, die sich um ihn kümmert, dass er die trifft, dass das so ein ruhiger Moment ist in diesem Chaos. Und danach kommt halt die visuell stärkste Szene von dem Film. Wir durch diese Ruinen laufen muss, die dann so rot, Feuer beschienen, dann sind immer so ein paar Deutsche noch dazwischen und so. Da fand ich das jetzt okay, da fand ich es auch logisch, wie das so läuft. Ja.
Auch damit habe ich so meine Probleme.
Okay.
Ich fand auch den ruhigen Moment mit der Überlebenden so ein bisschen, weiß ich nicht, wozu? War das nur dazu da, dass wir als Zuschauerschaft noch mal ein bisschen Atem holen können? Aber warum diese Pause da drin? Was hat das mit der Figur gemacht? Da sollte das so diese Versuchung sein, die Mission doch zu vernachlässigen und das Stück Überlebensglück zu suchen, weil sie ihn ja dazu, sie bittet ihm ja zu bleiben und sie so weiter. Ich hab's nicht, also mich hat das irgendwie, dass ich für mich gab auch das nicht so viel Sinn, dass er da diese 2 Überlebenden trifft und dann diese komische Szene hat mit denen. Fand ich ein bisschen seltsam. Aber okay. Und danach, also was mir halt auch irgendwie aufgefallen ist dann in dieser Szene danach, so als Gedanke, das kann man jetzt bestimmt irgendwie erklären, aber irgendwann kam mir der Gedanke, diese Deutschen schießen ja wie die Stormtroopers in Star Wars. Also die treffen ja gar nichts. okay, es ist ein bisschen dunkel, diesig, Rauchwolken und so weiter, aber also nicht mal ein Streifschuss oder was, weißt du, der steht 20 Meter vor einem entfernt und der schießt direkt auf ihn und trifft nicht. Come on! Das kann man auch anders inszenieren, finde ich. Dann er überfällt vorher diese zwei Typen. Der eine ist besoffen und kotzt draußen, der andere ist drin. Er hält ihm den Mund zu und sagt, don't scream. So, hä? Hm. Warum sollte der das denn machen? Und warum ersticht er ihn nicht einfach? Ich meine, also wir reden hier immer noch von Krieg, da geht's ums Überleben. Und dann wirkt er den einen zu Tode und der andere, der immer noch todbesoffen ist und nicht checkt, dass sein Kamerad gerade ermordet worden ist, anstatt dass er da das Messer nimmt und den absticht, stolpert er an ihm vorbei und denkt, er muss jetzt losrennen. Das ist für mich alles nicht nachvollziehbar logisch gewesen. Und irgendwann ist mir dieser Gedanke, ja, der ist panisch oder hat Angst, ja. Oder das zieht für mich halt dann irgendwann nicht mehr. Tut mir leid.
Ja gut, das ist halt für mich so die Erklärung von dem Ganzen, von den Verhaltensweisen. Aber, liebe Zuhörer, ihr habt schon gemerkt, ein Film, starke Meinungen, die dagegen sprechen. Der eine fand ihn super, andere nicht so doll. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sehr so in diesen Film reinkommen, was er jetzt wollte, was er geleistet hat, was er gut gemacht oder schlecht gemacht hat. Ich glaube, wir haben da jetzt schon unterschiedliche Seiten das beleuchtet. Ich würde jetzt gerne mal auf die Oscars zu sprechen kommen, weil da Andi ja der Experte ist, schlechthin. Wie siehst du Andy jetzt? Er ist jetzt 10-mal nominiert, eigentlich für fast alle wichtigen Sachen, glaube ich, außer für die Schauspieler. Wie siehst du oder wo siehst du die Chancen bei diesem Film jetzt mal beim Best Picture beziehungsweise bei den anderen Kategorien?
Ja, also er hat einen Oscar, hat er 1000%ig sicher, das ist Kamera. Das wird Deakins keiner nehmen.
Das glaube ich auch.
Nicht nur wegen dem One-Shot-Ding, sondern auch gerade da, wo er da durch die Nacht, durch diese Ruinen da mit dem Feuer und so weiter, das ist Wahnsinn, die Szene. Wo es auch ziemlich gut aussieht, weil das gerade Kriegsfilme gerne gewinnen, weil sie laut sind, ist Tonabmischung, Toneffekte. Das ist die Academy leider ein bisschen faul. Tonabmischung würde ich ihm geben, Toneffekte würde ich ihm nicht geben. Aber es ist auch okay jetzt. Wo mir am meisten das Herz bluten wird, ist, dass er die Musik nicht gewinnen wird. Die hätte er nämlich hochgradig verdient. Weil für mich nämlich gerade, Andreas, die Szene, wo du am Anfang meintest, wo die beiden über das Schlachtfeld schleichen und nicht wissen, ob die Deutschen noch da sind. Die Szene funktioniert nur wegen der Musik.
Ja, das habe ich ja auch positiv.
Ja, aber ich meine...
Also nicht, dass du es falsch verstanden hast.
Ich meine halt nur, die funktioniert nur wegen der Musik. Ansonsten wäre die Szene rotzelangweilig. Und Thomas Newman haut auch ansonsten auch wieder die Szene, wo er nachts durch die Stadt läuft. Da sind Momente dabei, da hat mir der Atem gestockt. Und aber er wird nicht gewinnen, weil Joker den Preis gewinnen wird, weil halt nun mal die Academy keine klassischen... ich sag mal, Filmmusiken, so epische, die zeichnen ihn nicht mehr aus. Das passiert nicht mehr. Okay. Und ist halt nicht mehr so. Das ist die zeichnen lieber halt, ich sag mal, originelle Sachen, die auffallen, so Social Network oder halt jetzt eben Joker aus. Production Design ist ähnliches Problem, hätte er zwar auch irgendwo Chancen, wenn da nicht Once Upon a Time in Hollywood wäre. Make-up würde er gegen Bombshell verlieren. Und visuelle Effekte wahrscheinlich gegen Irishman. Und jetzt bleiben halt, ja gut, Drehbuch wird er nie und nimmer gewinnen. Und da bleiben halt noch Regie und Best Picture übrig. Und
ich finde aber interessant, dass er bei Drehbuch nominiert ist.
Ja, dazu will ich jetzt auch was sagen. Und zwar, 1917 war jetzt bis vor ein paar Wochen, hat den keiner so wirklich auf dem Schirm gehabt für Best Picture gewinnen. Die meisten haben halt gesagt, okay, der Film wird wohl, wenn er gut ist, nominiert werden, weil das eben so ein typischer Oscar-Film ist. Aber so ein Film, gerade so ein Kriegsfilm, die gewinnen nicht mehr. Ja, der letzte Kriegsfilm, der gewonnen hat, war The Hurt Locker und das war ja auch ein sehr ungewöhnlicher in dieser Hinsicht. Mhm. Ja. Davor ist, ich sag mal so, der letzte Film, der so diese Ausstrahlung hat, wie 1917, der gewonnen hat, ist The English Patient. Und der wird auch gerne eben als der Film bezeichnet, wo die Academy aufgehört hat, so etwas auszuzeichnen. Und jetzt hat er allerdings den Golden Globe gewonnen für das beste Drama. Das war schon eine Überraschung. Ja. Er hat den Golden Globe für die beste Regie gewonnen. Das hat auch, war auch eine Überraschung. Und er hat vor allen Dingen letzte Nacht den Producer Guild Award gewonnen. Und das ist ein ganz großes Ausrufezeichen, weil der Producer Guild Award ist der einzige neben den Oscars, die dieses Preferential Voting haben. Das heißt, da gewinnt nicht der Film mit den meisten Stimmen, da gewinnt der Film, der im Vergleich zu den anderen am besten platziert war. Das heißt, jeder, der dort wählt, macht eine Rangliste. Und dann wird man nach dem Motto, wenn dann am Anfang schon irgendein Film 50% aller Erststimmen hat, dann hat er automatisch gewonnen, ist vorbei. Das wird dieses Jahr nicht passieren, weil es viel zu viele gute Filme gibt. Und das heißt, dann wird eben der Film mit den schlechtesten Platzierungen, der wird eben rausgestrichen, wird dann der zweitbeste Platzierte genommen und der bekommt dann eben, der wird dann wie eine Erststimme gehandelt. Und dann wird das so lange gemacht, bis irgendwann ein Film 50% aller Stimmen hat. Und weil eben diese beiden Awards, der Producer Guild Award und Oscar Best Picture, eben die einzigen sind, die so gewählt werden und auch zum Teil die Wähler dieselben sind, weil es ist beides ein Preis, der von der Industrie vergeben wird, sind die Chancen von 1917, also er ist quasi heute Nacht zum Frontrunner aufgestiegen. Weil alle haben halt gedacht, es wird in die Richtung Once Upon a Time in Hollywood gehen, weil es alles, das Motto ist, das ist ja von Quentin Tarantino, dass er Best Picture gewinnt. Aber 1917 hat anscheinend jetzt dieses Glück, und das ist, finde ich, das finde ich jetzt so das Lustige daran. Er ist ja jetzt ein Film, der jetzt Dezember erst rausgekommen ist, auch in Amerika. Der letzte Best Picture Gewinner, der im Dezember rausgekommen ist, war Million Dollar Baby. Das ist also sehr, sehr lange her. Und jetzt gewinnt wahrscheinlich 1917 den Best Picture Oscar ausgerechnet in dem Jahr, wo die Oscar-Verleihung verkürzt ist. Und der Grund könnte wahrscheinlich deshalb sein, eben weil der Film wohl nicht großartig reflektiert werden wird. Das ist jetzt das neue Ding. Und die anderen Filme sind schon zu alt. Und das ist jetzt genau, der Film kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jede Wette, wäre die Oscar-Verleihung erst in 3 Wochen 1917, hätte nicht die Chance, die er jetzt hat. Jede Wette.
Wie war das eigentlich in den letzten Jahren, Producers Guild? Wer hat da gewonnen? Wie hat sich das in den Oscars niedergeschlagen?
Also, letztes Jahr zum Beispiel war auch Green Book, war die große Gilde, die Green Book gewonnen hat, war der Producer Guild Award. Und ansonsten hat man eigentlich eher in Richtung Roma getippt. Woran mich halt auch so ein bisschen erinnert, das wäre ein schlechtes Zeichen von 1917, ist halt 2015. Da hatten wir so ein Jahr, da hatten wir The Big Short, da hatten wir Mad Max, da hatten wir The Revenant und da hatten wir Spotlight. Und diese ganzen Filme, die haben alle irgendwo einen wichtigen Award gewonnen und The Big Short hat den Producer Guild Award gewonnen und hat dann eben nicht Best Picture gekriegt. Und was jedenfalls, das nur ganz kurz, wo es für 1917 nicht so gut aussieht, das ist jetzt aber reine Statistik-Geficke. Er hat halt einige Nominierungen, die eigentlich so ein Best-Picture-Gewinner haben müsste. Er hat keine Schauspieler-Nominierung. Er hat keine Schnitt-Nominierung. Das ist der einzige Film, der in den letzten 40 Jahren Best-Picture gewonnen hat, ohne eine Schnitt-Nominierung, ist Birdman. Das war ja auch so ein One-Shot-Trick-Pony, genau. Und aber halt diese Mischung, keine Schau, auch bei den Screen Actor Guild, nicht für das beste Ensemble nominiert, für keinen einzelnen Schauspieler. Er wäre quasi der erste Film seit Braveheart, der das schaffen würde. Aber ich sag mir, 1917 würde da passen. Der braucht diese Schauspielnominierung genauso nicht wie Braveheart sie vor 25 Jahren nicht brauchte.
Ja, also dass er nicht für Schnitt nominiert, das finde ich ja auch ein bisschen Skandal. Weil, ich meine, glauben die, dass es wirklich ein One-Shot war? Ja?
Also das ist also auch, da musst du wirklich halt die Leute fragen, der Filmschnitt, der wird ja auch von den Leuten nominiert, die eben selber Filmschnitt betreiben. Und es gibt ja auch die Filmschnittgilde, die, weiß ich gerade nicht, wie es auf Englisch heißt, und die haben den Film auch nicht nominiert. Bei Birdman war genau dasselbe. Das heißt in der Tat, die Cutter, die quasi sich selbst nominieren, die wollen das nicht honorieren. Warum auch immer. Ich finde das auch sehr seltsam, weil ich habe zwar mit dem Filmschnitt in der Tat ein bisschen Probleme, weil mir waren die Cuts zu offensichtlich. Das ist so mein größter Kritikpunkt an dem Film. Stimmt, also nach dem Motto, da geht die Kamera jetzt an einem Baum vorbei oder ganz nah an der Kleidung von den Soldaten. Das war mir zu offensichtlich. Aber ich finde, das war eher die Schuld von Mendes als jetzt von Lee Smith, dem Cutter. Weil der Cutter kann ja nichts anderes machen.
Ja. Der kann nur mit dem Material arbeiten, was er bekommen hat.
Ist das dann die Editors Guild? Weil Editor ist doch Schnitt, oder?
Ja, die heißt irgendwie anders. Der Award ist irgendwie ACE, also ich weiß nicht, wofür ACE steht. Irgendwas mit Cinema Editor, das A weiß ich jetzt leider gerade nicht. Das ist die Gilde, die quasi Filmschnitt nominiert und vergibt. Die haben den Film auch nicht mal nominiert, wohlgemerkt, in dieser Kategorie.
Finde ich schon auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
Also ich glaube, was dem Film wirklich hilft, und da hat Andi vollkommen recht, dass er genau jetzt, was man jetzt den anderen vorwerfen kann, wie Uncut Gems oder so, dass der zu spät gestartet ist, aber und auch zu klein gestartet ist, beziehungsweise das ist ja Netflix oder Amazon Prime.
Netflix.
Bin mir nicht ganz sicher. Netflix. Ein Netflix-Film. Und 1917, die brauchen ja keine Kampagne mehr bei der Academy zu machen, eigentlich.
Die Kampagne war die Golden Globe-Verleihung.
Das ist nicht nur die Golden Globe-Verleihung, sondern auch die ganze PR, die jetzt sowieso bei dem Film anläuft. Das ist, glaube ich, auch momentan der Film, der ist vielleicht nicht der erfolgreichste Film des Jahres, das wird nicht der, also, weißt du, aber das ist der Film, den man sich jetzt gerade anguckt, ja, wenn du diesen gehobenen Mainstream, anspruchsvollen Mainstream siehst, dann gehst du jetzt nicht unbedingt in Bad Boys 3 ist es, ja, in Bad Boys 3, sondern du guckst dir 1917 an. Ja, so, weil der halt auch, als ich im Kino war, da war auch ein Lehrer mit seiner Klasse, also es war ein Leistungskurs, schon älter, ja, oder so, ja, aber der spricht halt von dem Thema, ja, spricht ja noch viele an, das hat mir auch vielleicht, also das ist Krieg, es ist die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist, dieser Plot, das ist ja so ein typischer High-Concept-Film, also ein Plot, wo du die zwei Sätze, die diesen Handlung, die umschreiben, die locken die Leute ins Kino. Und das funktioniert halt alles super. Der Film ist in aller Munde. Und deswegen, da gebe ich Andi vollkommen recht, momentan wird über diesen Film nicht reflektiert. Das ging vor 2 Jahren oder 3 Jahren war Dunkirk, oder?
Jahre, 2018.
Bei Dunkirk fand ich das auch, als der rauskam, habe ich gedacht, welch anderer Film soll da jetzt Best Picture machen, außer Dunkirk, weil der war so gut, den haben sie so gut besprochen überall. Und dann, so 3 Wochen später oder so, ging es auf einmal mit den Kritiken richtig runter, oder als es dann auf die Oscars zuging, wo sie dann gesagt haben, oh, so toll ist der vielleicht doch nicht und so weiter. Und das, glaube ich, da stimme ich Andi vollkommen zu. In ein paar Wochen später wäre da ein anderer Film an erster Stelle gewesen.
Also ich tatsächlich, so schlecht ich den Film finde, meine Vorhersage ist, der wird gewinnen.
Der gewinnt was? Entschuldigung?
Bester Film. Ich glaube, der gewinnt. Ja. Ist meine Vorhersage, auch wenn ich es ihm absolut nicht gönne. Aber ich glaube, durch die Awards, die er jetzt gewonnen hat, und gerade, wie Andi richtig sagt, gerade der Producer Guild Award ist da nochmal ein Riesenstein im Brett für mich, aber halt auch die ganzen anderen vorher schon, Best Drama bei den Globes und so weiter. Ich glaube, der wird es gewinnen. Ich glaube, der wird es gewinnen. Auch wenn ich es gerne nicht hätte. Ich persönlich finde immer noch, Parasite sollte gewinnen. Alles.
Der wird keiner.
Ja, also, ich sag mal so, es ist jetzt ein Frontrunner, aber das ist jetzt kein Frontrunner wie jetzt Shape of Water oder, und das war auch kein wirklich starker Frontrunner. Oder auch letztes Jahr waren ja eigentlich diese beiden Roma Green Book. Ja? Es fühlt sich für mich mehr wie 2015 an. Es ist wirklich ein Jahr, wo du viele Filme hast, die sehr viele Fans haben. Und deshalb, also, weil jetzt auch, wie gesagt, bevor dieser Producer Guild Award jetzt war, alle auf Once Upon a Time in Hollywood getippt. Bevor Once Upon a Time in Hollywood seine 3 Golden Globes gewonnen hat, haben alle auf Parasite getippt. Es ist momentan die Oscar-Blocker, die haben jede Woche einen neuen Frontrunner. Heute Nacht wird die Screen Actor-Gilde vergeben, das sind die Schauspieler. Dort kann 1917 nicht gewinnen, der ist nicht mehr für Stunt-Ensemble nominiert, was sehr obskur ist. Warum haben die nicht mal den für Stunt-Ensemble nominiert? Da sagen jetzt wieder einige, die haben den Film vielleicht nicht gesehen, weil die Screen Actor-Gilde sehr, sehr früh nominiert. Das kann auch sein. Das könnte der Grund sein, warum 1917 da überhaupt nicht vorkommt. Das ist alles dieses Jahr, das mit den Statistiken, ist alles dieses Jahr sowieso so ein zweischneidiges Schwert, weil wir diese verkürzte Oscar-Zeit haben. Was für mich der wichtigste Punkt ist, weshalb 1917 sehr ernsthafte Chancen hat, das ist diese Nominierung für das Drehbuch. Weil ein Best-Picture-Gewinner hat in der Regel irgendwo eine Nominierung, wo sich viele denken, warum das? Das hatte Green Book beim Filmschnitt zum Beispiel. Oder sehr viele Best-Picture-Gewinner haben das, aber Filmschnitt haben das. Und bei 1917 ist es jetzt das Drehbuch. Ich finde das Drehbuch okay für das, was es ist, aber selbst ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich nominiert hätte. Ja, weil es macht seinen Job und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Das heißt, was
da
ich
war Rocketman besser.
Was ich immer am meisten wirklich was ich dem Drehbuch am meisten zugute halte, es macht keinen Scheiß, es macht keinen dämlichen Plot-Twist. Ein Freund von mir hat daraufhin gesagt, ja, der Plot-Twist, den Shyamalan gemacht hätte, ist, spielt in Wahrheit im Zweiten Weltkrieg oder irgend sowas, ja. Es macht keinen Scheiß, aber gut, ob man das dafür dann von Oscar nominieren muss, ist was anderes. Aber das zeigt halt, dass solche Oscar-Nominierungen, die kommen eben dadurch zustande, dass irgendwelche Leute in ihrer Sparte sie nicht so genau wissen, was jetzt das beste Drehbuch oder sonst was war, und dann nominieren die einfach den Film, den sie am besten fanden. Und so kommt sowas zustande. Und da kommen dann eben dann Filme, solche Nominierungen zustande, die dann halt eben in Kategorien sind, wo halt die Leute denken, warum jetzt das?
Wie sieht das eigentlich jetzt von der zeitlichen, von der Timeline aus? Sind die Oscars quasi jetzt schon entschieden?
Nee,
haben die alle ihre Stimme abgegeben oder dauert das
noch? Das dauert, also ich weiß nicht genau, wann da die Deadline ist. Das müsste sogar übernächste Woche sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil die Oscar-Verleihung ist ziemlich genau in 3 Wochen. Und die, also früher war es so, die haben immer 2 Wochen zum Zählen, Sortieren gebraucht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht nur 1,5 Wochen Zeit bekommen. Aber das ist auf alle Fälle noch nicht ausgezählt und nicht fertig nominiert, noch nicht fertig gewählt.
Gar keine Frage. Ja, dann warten wir mal mit angehaltenem Atem. Ja, wir haben gleich hier in dem ersten Oscar-Special kontroverse Meinungen gehabt. Hoffentlich geht das nicht so weiter, dass wir uns ja am Ende überhaupt nicht mal ins Gesicht blicken können oder nicht mal miteinander sprechen können. Wie seht ihr das denn, liebe Zuhörer? Ist 1917 von Sam Mendes ein Meilenstein des Kriegsfilms? Ist es ein Film, der euch packt, der handwerklich brillant gemacht ist, der aber auch das den Schrecken des Krieges rüberbringt? Oder ist es von all dem ein bisschen zu wenig? Scheitert er vielleicht an seinem eigenen Anspruch oder scheitert er an unseren Ansprüchen? Also ich spreche hier für Lara und für mich. Wir würden uns freuen, wenn ihr das kommentieren könntet in den sozialen Netzwerken, wie das ja auch teilweise auf Facebook schon passiert. Deswegen gleich mal ein Danke an Florian, der da fleißig kommentiert bei uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten könntet, bei iTunes zum Beispiel. Wie gesagt, über jeden Kommentar würden wir uns freuen. Und ich darf mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei Lara, dass ich da war.
Sehr gern.
Und natürlich bei Andi, der da mit seiner Expertise, was die Oscars anbetrifft, immer uns weitergeholfen hat.
Bitteschön.
Ja, und ich war der Andreas. Und wir hören uns demnächst wieder bei unserem nächsten Oscar-Special. Wir wissen noch nicht genau, welche Paarung das sein wird, aber die nächsten 3 Wochen sind vollgestopft mit den Oscars bei uns. Also, bis dann, macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.
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 Follow your Podcast.